Das Thema der Predigt ist schon genannt worden. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Und ich möchte anfangen, weil ja Kinder hier sind, euch eine kurze Geschichte aus meinem Leben zu erkennen. Denn das, was hinterher für die Erwachsenen kommt, glaube ich, ist manchmal ein bisschen schwierig für euch. Ist einer von euch 12 Jahre? Jemand hier, der 12 Jahre alt ist? Okay, aber da kommt ihr ja noch hin. Als ich 12 Jahre alt war, wollte ich wissen, ob es Gott gibt. Das kann mir ja keiner beantworten. Der schickt mir ja auch keinen Brief. Heute würde man ja sagen, eine WhatsApp oder eine SMS kriegt man ja nicht von Gott. Dann hatte ich einen Wunsch. Ich wollte nämlich für mein Fahrrad ein Zahlenschloss kaufen. Die waren damals ganz neu aufgekommen und waren in Mode und jeder wollte sowas haben und ich auch. Da bin ich zum Fahrradhändler gefahren und habe unterwegs gedacht, lieber Gott, gibt's dich oder gibt's dich nicht? Also meine Eltern sagen ja, mein Onkel, der war mein Lehrer in der Schule, der sagt nein, wem soll ich denn jetzt glauben? Dann habe ich ihm gesagt, wenn es dich gibt, dann möchte ich ein Zahlenschloss mit der Zahlenkombination 2152. Wenn ihr wissen wollt, warum diese Zahlen sind, kann ich euch das nachher am Ausgang sagen. So, ich gehe also ins Geschäft rein, kommt die Verkäuferin und sagt, junger Mann, was hättest du denn gerne? Ich sage, ein Zahlenschloss. Mit 3 oder mit 4 Zahlengrenzen? Ich sage, mit 4. Gut, sie geht weg, muss hinten in einen anderen Raum reingehen, kommt nach einer Minute wieder und legt mir ein wunderschönes blaues Zahlenschloss auf den Tisch. So blau wie die Jacke hier vorne. Hat 4 Zahlengrenze. Und die Zahlen, die konnte man damals nicht einstellen, so wie man das heute kann. Die waren also vorgeprägt und vorgegeben. Und ich gucke drauf und sehe die Zahlen 2, 1, 5, 2. So habe ich erkannt, dass es Gott gibt. Und seit dem 12. Lebensjahr weiß ich das, dass man in seinem eigenen Leben erfahren kann, was Gott möchte und dass es ihn gibt und wie er mit einem umgehen möchte. Wie gesagt, ihr könnt also gerne nachher fragen, warum diese 4 Zahlen, beantworte ich euch dann. Ich denke noch an eine andere Erfahrung. Ich habe ja in meinem Leben sehr viele Freizeiten gemacht und soweit ich mich erinnern kann, nie eine Freizeit in einem Hotel. Wir mussten also immer selber kochen, das hat meine Frau gemacht. Ich bin ja Küchenlegastheniker, wie Gudrun sagt, habe also 2 linke Hände in der Küche. Aber das Spülen, das konnte ich hinterher auch mit übernehmen. Und an diesem Tag stehe ich abends, es war eine Skifreizeit, wir waren alle Skifahren gewesen und ich stehe abends in der Küche mit Heike und spüle die Töpfe. So unvermittelt dreht Heike sich zu mir um und sagt, sag mal, wie kann ich eigentlich wissen, was Gott in meinem Leben vorhat? Wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben erkennen? Das ist keine einfache Frage. Viele von uns stellen sich diese Fragen. Besonders dann, wenn sie etwas Wichtiges in ihrem Leben zu entscheiden haben. Ja, für den einen mag es nicht wichtig zu sein, welches Auto er kauft, für den anderen ist das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, weil er vielleicht einen Kredit aufnehmen muss und hofft, kein Montagsauto zu bekommen. In welches Haus soll ich ziehen? Wenn ich versetzt werde, woanders hinziehen muss, gibt es vielleicht 3, 4 Wohnungen. Welches ist denn die beste für mich, Gott? Ich kenne weder die Nachbarschaft, noch den Vermieter, noch die ganzen Umstände. Es ist doch gut, wenn ich mich da an Gott wende und ihn in mein Leben mit einbeziehen möchte. Das ist Ausdruck dafür, dass ich mit Gott leben möchte. Es ist Ausdruck dafür, dass ich seine Weisheit akzeptiere und seine Weisheit schätze. Und es ist Ausdruck für meine Überzeugung, dass ich mit Gott und den Antworten, seinen Antworten für mein Leben eben besser lebe als ohne. Aber wie erfährt Heike, welchen Beruf sie lernen soll? Ich hake nach. Wie kommst du da drauf? Ja, sagt sie, ich habe die Möglichkeit, 2 Ausbildungsstellen. Beide gefallen mir. Welche soll ich nehmen? Nun hatte ich in dieser Situation keine Antwort, aber diese Frage beschäftigt mich. Herr, wenn du Interesse an mir hast, wenn du sagst, dass du mein Vater bist, dass du mich liebst, dass du mich begleiten möchtest, dann frage ich mich doch, welche Vorstellungen hast du nicht nur über mich als Mensch, sondern was empfiehlst du mir, wie ich mein Leben führen soll? Gibt es auf diese Frage eine Antwort? Ja, es gibt grundsätzlich zwei Antworten. Die erste lautet, es gibt keine allgemeingültige Regieanweisung oder Handlungsanweisung nach dem Motto, mach das so, mach das so, mach das so. Und dann erfährst du unbedingt, wie Gott denkt über deine Frage. Gott ist kein Roboter, Gott ist kein Computer, der nach irgendeinem Algorithmus mit uns umgeht. Er ist unser Vater und stellt sich individuell auf uns ein. Und die zweite Antwort ist, es kommt auf die Frage an, die du hast, und auf das Problem. Denn bei einigen Dingen kann man sehr gut erkennen, was Gott denkt und was er dir vorschlägt, welche Variation er für dein Leben sieht. Wenn ich mich mit dieser Frage befasse, beschäftige, dann denke ich, heute Morgen möchte ich euch 6 Möglichkeiten vorlegen, wie man den Willen Gottes in seinem eigenen Leben erkennen kann. Das fängt ganz zu Anfang in der Bibel schon an. In 1. Mose 12, Vers 1 lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Es passiert nicht häufig in der Bibel, aber es gibt immer wieder diese Situationen, wo Gott zu einem Menschen kommt und sagt, tu dies, tu das. Man nennt das ein Bibeltext, der mit einem So spricht der Herr endet oder beginnt. Wenn ich also ein So spricht der Herr lese in der Bibel, dann weiß ich, das ist etwas, was Gott mir dringlich empfiehlt. Es gibt viele Texte in der Bibel. Da sagt Jesus zum Beispiel, dass wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Wenn ich also die Frage habe, Gott, wie kann ich ewiges Leben bekommen, dann habe ich in der Bibel eine Antwort. Ich erfahre auch etwas in der Bibel über die Art und Weise, wie Gott mir vorschlägt, mit meiner Zeit umzugehen. Nicht 7 Tage rackern und arbeiten, sondern Gott sagt, da setze ich einen Tag dazwischen und er benennt diesen Tag, das ist der Sabbattag. Im 2. Mose 20 können wir lesen, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. An einer anderen Stelle finden wir, dass Gott einen Vorschlag hat für die Art und Weise, wie wir mit unserem Besitz, unserem Geld umgehen. Klar bringt er zum Ausdruck, dass 10% meines Einkommens ihm gehören. Er ist so klar darin, dass er sagt, das ist mein Eigentum. Es gibt also Fragen, die Gott in der Bibel ganz klar beantwortet hat. Und wenn ich wissen will, was er von mir erwartet, erfordert es sicherlich Bibelkenntnis, Lesen, Forschen, Nachdenken. Aber in solchen Fragen brauche ich nicht zu erwarten, dass Gott mir einen Gedankenblitz schenkt, dass Gott zu mir kommt und sagt, mich in einem Traum oder sonst wie anspricht und sagt, das sollst du tun. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, die seit vielen Jahren zum Gottesdienst kommt, die sich in der Gemeinde engagiert und manche wissen gar nicht, dass sie nicht getauft ist. Und ich fragte sie, warum lässt du dich nicht taufen? Und ihre Antwort war, das hat der Herr mir nicht gesagt. Wenn es in der Bibel klare Aussagen gibt, dann macht Jesus Christus deutlich, dass wir nicht erwarten dürfen auf eine besondere Offenbarung, dass Gott sie uns schenkt. In Lukas Kapitel 16 finden wir das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Ihr kennt dieses Gleichnis. Der arme Lazarus, der voller Geschwüre ist, der ein schreckliches Leben hat, der zum unteren Rand der Gesellschaft gehört, der reiche Mann, dem es gut geht, der in Saus und Braus lebt und den armen Lazarus übersieht und ihm nichts gibt. Beide sterben. Die Bibel sagt, die eine kommt in der Hölle, der andere kommt in den Schoß Abrahams. Und dann gibt es dieses interessante Gespräch. Vater Abraham, schick doch mal den Lazarus her, dass er mir etwas zu trinken gibt. Ich habe Durst. Geht nicht. Die Brücke ist zu groß. Die Kluft ist zu groß. Es gibt keine Brücke. Ja, dann schick wenigstens den Lazarus auf die Erde, dass er meine Brüder warnt, dass sie sich anders verhalten. Und die Antwort ist, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Die Bibel macht ganz klar deutlich, dass da, wo sie Antworten gibt auf Fragen, die Menschen haben, Gott von uns erwartet, dass wir uns diesen Antworten stellen und ihnen folgen. Wenn der Herr mir etwas nicht persönlich sagt, heißt das noch lange nicht, dass er ein solches Verhalten nicht von mir erwartet. Ich kann also den Willen Gottes für mein Leben aus der Bibel herausnehmen, dadurch, dass ich lese und nachforsche. Aber nicht immer ist das so klar. Es gibt ja auch andere Fragen, wo es keine Bibeltexte zu gibt oder wo die Bibeltexte möglicherweise zweideutig sind. Wie gehe ich denn damit um? Auf einer Freizeit in der Schweiz kam Gustav Tobler zu mir und hat 50 Bücher Leben ohne Alkohol mitgehabt. Das war damals gerade neu herausgekommen und jeder Freizeitteilnehmer, ob 12, 13 oder 15, hat so ein Buch von ihm geschenkt bekommen, handsigniert. Und wir beschäftigten uns mit der Frage, ob denn Alkoholtrinken etwas ist, was Christen tun oder nicht. Tun sollten oder nicht tun sollten. Die einen sagen, das ist erlaubt. Die anderen sagen, das ist verboten. Die Bibel erwartet von uns Abstinenz. Wenn wir uns die Sache näher anschauen, kommen wir zu einer interessanten Tatsache. Und zwar der Tatsache, dass die Bibel Texte enthält, Sprüche 31, Vers 6 und 7 zum Beispiel, wo sie ausdrücklich das Trinken von Alkohol empfiehlt. Ich kann doch nicht hingehen und einfach einen Text aus der Bibel rausstreichen, nur weil er mir nicht gefällt. Weil ich sage, Christen leben abstinent. Muss ich doch akzeptieren, dass in Sprüche drin steht, wenn jemand krank ist und traurig, dann gib ihm was Starkes, ein starkes Getränk, dann geht's ihm anschließend besser. Es gibt Texte in der Bibel, die werden nach der jeweiligen Überzeugung interpretiert. Paulus schreibt, dass wir uns als gläubige Menschen nicht vollsaufen sollen. Dem Timotheus sagt er, dass ein Gemeindeleiter und ein Diakon keine Trunkenbolde, so übersetzt Luther, sein sollen. Und dem Timotheus schreibt er, dass gläubige Menschen nicht dem Trunk ergeben sein sollen. Wenn wir uns diese Texte anschauen, dann schwankt die Auslegung zwischen Mäßigkeit und Abstinenz. Und man kann sich wunderbar darüber streiten. Kann ich trotzdem eine Antwort finden? Ich denke schon. Ich denke, die Antwort könnte in einem Prinzip liegen, das in der Bibel verankert ist. Da lese ich zum Beispiel, dass Paulus in der Diskussion, ob man Götzenopferfleisch essen soll oder nicht, für sich sagt, ich kann das tun. Wenn du das tun kannst, ist es auch kein Problem. Aber es gibt vielleicht einen in der Gemeinde, der kann das nicht tun, der macht sich ein Gewissen daraus. Und wir lesen in 1. Korinther 8, Vers 13, dass gläubige Menschen Vorbild sein sollen. Auch Vorbild darin, andere nicht in Versuchung zu führen. Das vorhin zitierte Kapitel Sprüche 31, wo drin steht, dass man kranken Menschen Alkohol zu trinken geben soll, sagt am Anfang, dass Könige das nicht dürfen. Könige sollen keinen Alkohol trinken, weil sie möglicherweise, so wird argumentiert, das Recht beugen. Und Petrus sagt, wir alle, wir Gläubigen, gehören zum königlichen Priestertum. Nun muss ich nicht Recht sprechen. Aber aus der Vorstellung des Paulus heraus, dass ich ein Vorbild sein sollte für andere Menschen, daraus komme ich nicht heraus. Und genau das ist meine Begründung, meine Antwort, die ich aus der Bibel herausnehme für den Umgang mit Alkohol. Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht trinken sollen. Aber die Bibel spricht von mir als jemanden, der ein Vorbild ist. Das ist das Prinzip. Und wenn ich andere nicht in Versuchung führen möchte, in Gefahr bringen möchte, dann habe ich eine Antwort auf diese Frage. Die dritte Möglichkeit, den Willen Gottes für sein eigenes Leben zu erkennen, ist, dass man sich mit anderen unter Gebet berät. Da lesen wir in Apostelgeschichte 15 in den Versen 28 und 29 nach einem elementaren Streit in der Urgemeinde, weil sie nicht wussten, wie sie nun mit den vielen Heidenchristen, den vielen Heiden, die sich taufen lassen und Christen werden, umgehen sollen, kommen sie in Jerusalem zusammen. Es gibt das sogenannte Apostelkonzil und als Ergebnis dieses Apostelkonzils wird ein Brief an die Gemeinden geschickt. Und dieser Brief enthält die Worte, es gefällt uns und dem Heiligen Geist. Es ist ein gutes Prinzip, das Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Wir reden miteinander und wir sprechen miteinander. Deine Erkenntnis hilft mir weiter. Und meine Erkenntnis und unser aller Erkenntnis kann zu einem guten Ergebnis führen. Ich habe in meinem Leben nie ein Berufungserlebnis gehabt. Und ich habe nur noch wenige Monate als Pastor zu arbeiten. Dann gehe ich in Rente. Ich hatte Gott ein Versprechen gegeben in einer Situation, dass ich gesagt habe, ich möchte für dich arbeiten. Ich möchte mit meinem Leben etwas machen, was dir zu Ehre ist. Hab dann gesagt, das Beste ist, sich erstmal genau zu informieren. Der Taufunterricht hat mich damals offensichtlich nicht zufriedengestellt. Ich habe gesagt, lass mich erstmal Theologie studieren, dann weiß ich, worum es in dieser Kirche geht. Und dann weiß ich auch, wo ich mich vielleicht einsetzen kann. Also habe ich mein Studium auf der Marienhöhe gemacht. Anschließend, als ich fertig war, wollte ich heiraten. Ich habe eine Stelle bei der Stimme der Hoffnung angenommen, im Bibelfernunterricht. Die hat mich nach einem halben Jahr schon nicht mehr zufriedengestellt. Ich war mit meiner Arbeit mittags um 2 Uhr fertig, musste aber bis 5 auf dem Stuhl sitzen bleiben. Dann kam die Generalkonferenz in Wien. Auf dieser Generalkonferenz kommt der Sekretär, der Schatzmeister und der Vorsteher einer Vereinigung zu mir und fragen mich, ob ich nicht zu ihnen als Pastor in die Vereinigung kommen möchte. Ich habe sie gefragt, ob sie sich abgesprochen haben. Und sie haben mir alle versichert, nein, ich habe kein Gespräch mit anderen geführt. Ich habe an diesem Tag gesagt, jawohl, sollte ich mich entscheiden, Prediger zu werden, was für mich nicht klar war, dann werde ich mich zuerst bei euch melden. Eigentlich wollte ich Jura studieren oder Psychologie. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Als ich zurück in Darmstadt war, bin ich zu Bruder Strahler gegangen. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch, haben zumindest von ihm gehört. So ein Vollblut-Evangelist, den nichts umhauen kann, der auch so große Säle wie diesen hier ohne Mikrofon füllt. Ich bin zu ihm gegangen und ich wusste, was der antwortet. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Bruder Strahler, ist das ein Ruf Gottes? Ja! Das Gespräch hätte ich mir sparen können. Das wusste ich vorher, aber ich wollte es hören. Es ist gut, sich mit anderen zusammenzusetzen und zu fragen, wie siehst du das? Welche Antwort hast du? Für ihn gab es keine andere Antwort. Das wäre undenkbar gewesen für ihn. Aber das ist der Grund gewesen, weswegen ich dann als Pastor in einer Gemeinde angefangen habe. Die Frage an jemanden anderes, sich mit einem anderen zu beraten. Die vierte Möglichkeit ist, Gottes Handeln anzuschauen und abzuwarten, ob er Türen öffnet oder Türen schließt. In Apostelgeschichte 16, in den Versen 6 und 7 lesen wir, dass Paulus, als er in Mysien war, eigentlich gerne an eine andere Stelle weiterreisen wollte, aber zweimal steht in diesen Versen, dass der Heilige Geist es ihm wehrte. Kann das auch in meinem Leben passieren oder in deinem, dass der Heilige Geist dir etwas verwehrt? Gudrun hat in Hessen, deswegen bin ich ja zur Stimme der Hoffnung gegangen, Gudrun hat in Hessen ihr Pädagogikstudium zu Ende gebracht. Und als sie fertig waren, sind wir nach Nordrhein-Westfalen gegangen, als Pastorenehepaar in eine Gemeinde. Wir hatten uns vorher erkundigt, ob sie ihr zweites Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen machen kann. Und uns wurde gesagt, das ist überhaupt kein Problem, natürlich, das wird anerkannt. Und so sitzen wir im schönen Sauerland und sie stellt den Antrag, angestellt zu werden, fürs zweite Staatsexamen und bekommt einen Brief, das ist unmöglich. Sie müssen zurück nach Hessen, um dort ihr zweites Staatsexamen zu machen. Ist schön, wenn man so 1,5 Jahre, 2 Jahre getrennt wohnt und noch nicht so lange verheiratet ist. Gut, und macht das. Danach ziehen wir ins Ruhrgebiet. Sie nimmt Kontakt auf zu Schulen und fragt nach einer Stelle und ist ein Direktor da, der sagt, genau sie mit ihrem Profil brauche ich in meiner Schule. Klasse. Am nächsten Halbjahr kann sie anfangen. Der Antrag geht ans Kultusministerium, es kommt ein Brief zurück von einem Ministerialdirigent Meyer, so nenne ich ihn einmal. Sehr geehrte Frau Gattmann, Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es nicht möglich ist, dass Sie eine Stelle hier bei uns bekommen können. Sie müssen erst ein Kolloquium machen, damit wir Ihren Studiengang, Ihre Ausbildung aus Hessen anerkennen können. Also geht Gudrun zur Universität, bereitet sich auf das Kolloquium vor, meldet sich an nach einem Jahr. Da sagt die Uni, wieso? Besteht auch gar keine Notwendigkeit. Natürlich können Sie anfangen. Wir schreiben wieder an das Kultusministerium und der gleiche Ministerialdirigent Meyer, der ein Jahr vorher geschrieben hat, dass es nicht geht, schreibt ihr jetzt: Sehr geehrte Frau Gattmann, es ist nicht notwendig, dass Sie ein Kolloquium machen. Der Ministerpräsident oder der Kultusminister, ich weiß es jetzt nicht, hat vor 4 Jahren entschieden und in einem Erlass herausgegeben. Und da habe ich gesessen und habe gesagt, träume ich oder wo bin ich hier? Der Mann, der uns vor einem Jahr geschrieben hat, es geht nicht, schreibt uns heute in der gleichen Funktion, dass es aufgrund eines Ministererlasses vor 4 Jahren möglich gewesen wäre. Die Stelle war futsch, die meine Frau hätte kriegen sollen. Kurze Zeit danach hat man ihr angeboten, innerhalb der Kirche zu arbeiten und Material für Kinder zu entwickeln. Es ist manchmal nicht leicht, abzuwarten und zu verstehen, dass Gott Türen verschließt. Aber offensichtlich hatte Gott kein Interesse daran, dass meine Frau in Nordrhein-Westfalen Lehrerin wird. Ich bin ja anschließend auch noch versetzt worden. Offensichtlich hat er sie beruflich an einer anderen Stelle gesehen. Paulus musste erfahren, dass der Heilige Geist ihm gewährt hat, nach Europa zu gehen, was er später getan hat. Ich weiß nicht, warum es in diesem Augenblick nicht opportun war. Aber wenn ich mich an Gott wende und frage, Herr, was ist der Wille für dein Wille für mein Leben, dann gibt es solche Situationen, dass Gott Türen schließt und andere Türen öffnet und dass ich darauf warten muss. Nur manchmal ist Geduld eben nicht unsere Stärke. Paulus bezeichnet in Galater 5, Vers 22 die Geduld als Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Jesus wird auf der Hochzeit von Kanaan von seiner Mutter in eine für ihn noch nicht akzeptable Situation gebracht. Als der Wein zu Ende ist, schickt sie die Diener zu Jesus und sagt, was der euch sagt, das tut. Und Jesus antwortet, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Auch das kann eine Antwort Gottes auf mein Leben sein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Im Abstand von fast 3 Jahrzehnten kann ich sagen, dass es in meinem Leben eine Versetzung gegeben hat, dass dieses Ereignis zum schlimmsten beruflichen Ereignis meines Lebens gehört. Mit so viel Verletzungen, mit so viel Unverfrorenheit, mit so viel Unbrüderlichkeit, was auch immer versehen, dass wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, ich als Pastor aufgehört hätte. Die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist, hat mich zutiefst verletzt. Ich hatte keine Lust mehr, als Pastor zu arbeiten und überhaupt noch mich in der Gemeinde zu engagieren. Ich kann mich erinnern, dass ich, wenn ich alleine war, vor Gott gekniet habe und ihm sehr zornig gesagt habe, das machst du nicht nochmal mit mir. Was bist du für ein Gott? Was fällt dir eigentlich ein, mit mir so umzugehen? Es war noch nicht die Zeit, da zu verstehen, warum. Als ich später hier in der Hansa-Vereinigung Vorsteher wurde, habe ich oft an diese Situation in meinem eigenen Leben denken müssen. Und heute, im Abstand von mehreren Jahrzehnten, kann ich sagen, Gott, ich gebe dir die Genehmigung im Nachhinein, so umzugehen mit mir, wie du es getan hast, weil ich dich verstanden habe. Manchmal braucht es Zeit, den Willen Gottes zu erkennen. Manchmal braucht es Zeit, zu begreifen, dass in dem, was verletzt und was nicht vorangeht, sich der Wille Gottes zeigt, zu meinem Vorteil und zu meinem Besten. Aber Geduld ist eben nicht die Stärke des Menschen, danach fragt, Herr, warum? Was willst du, dass ich tun soll? Warum passiert das in meinem Leben? Und dann gibt es Dinge, und das ist die sechste Möglichkeit, wo du dich einfach nur entscheiden musst. Gott ist doch nicht jemand, der dir in allen Bereichen deines Lebens die Entscheidungsfreiheit abnimmt. Ich stelle mir manchmal vor, dass er im Himmel sitzt und da kommt so ein Gebet an, was soll ich tun? Und er sagt, meine Zeit, ich habe dem doch Verstand gegeben. Warum setzt er den nicht ein? Ich habe ihm doch die Möglichkeit gegeben, die Freiheit der Entscheidung. Warum nutzt er sie nicht? Muss ich mich denn nun wirklich um alles kümmern? Ich weiß nicht, warum Heike die eine Lehrstelle angenommen hat und die andere ausgeschlagen hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich an diesem Abend versucht habe, deutlich zu machen im Gespräch, dass wenn ihr niemand raten kann, weder ihre Eltern noch ihre Freunde, nimm die Lehrstelle oder die. Wenn beide gleichberechtigt nebeneinander stehen und sie für beide Interessen hat, dass sie dann auch mal den Mut aufbringen muss, eine Entscheidung zu treffen. Schließlich hat Gott uns unseren Verstand gegeben. Aber wenn ich mich entscheide, wenn ich sage, ich gehe in die oder in die Richtung, dann darf ich auch wissen, dass ich als gläubiger Mensch seine Zusage habe, dass er mich begleiten wird. Und ich darf auch wissen und diesen Text für mich in Anspruch nehmen, der in Jakobus 1, Vers 5 steht. Und den möchte ich mit euch zum Schluss lesen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben. Dieses Versprechen, uns seine Weisheit zu geben, meint nicht nur Situationen richtig einschätzen zu können, sondern auch, sich hier und da im eigenen Leben richtig entscheiden zu können. Gott entbindet uns nicht von dieser Aufgabe, auch wenn es manchem lieb wäre. Aber stellt sich vor dich hin und sagt, wenn du unter Gebet, möglicherweise indem du andere angesprochen hast, möglicherweise indem du nicht erlebst, dass ich Türen auf- oder zumache, möglicherweise indem du keinen Bibeltext hast und auch kein Prinzip in der Bibel erkennen kannst, nachdem du dich entscheiden kannst, dann geh hin und entscheide dich so, wie du es möchtest und sei dir sicher, ich bin bei dir. Und an deiner Seite. Diese Weisheit wünsche ich uns. Amen.